Herzlich willkommen zu Vorwahl mit Haus und Grund, der Podcast, der Sie bis zur Bundestagswahl begleitet. Heute wieder dabei ist Haus- und Grundpräsident Herr Kai Warnecke. Hallo Herr Warnecke.
Hallo Frau Melle-Wagner.
Und ich bin auch wieder mit am Start. Zu Gast bei uns ist heute Herr Thorsten Lieb von der FDP aus dem Vorwahlgebiet 069. Herr Lieb, Sie sind seit 2021 stellvertretender Landesvorsitzender der FDP Hessen und Mitglied im Deutschen Bundestag. Erzählen Sie mir doch mal, Ihr Wahlkreis 069 ist ja Frankfurt am Main. Warum sollte man denn einmal im Leben dort gewesen sein? Was verschlägt einen dahin?
Also einmal im Leben ist natürlich viel zu wenig.
Mindestens.
Mehrfach muss man natürlich nach Frankfurt kommen. Da gibt es ganz viele Gründe dafür. Frankfurt ist, fangen wir so an, ist die kleinste Weltstadt Deutschlands. Man kann auch sagen, es ist die einzige Weltstadt Deutschlands. Das hören die Hamburger immer nicht so gerne. Aber wenn eine Stadt weltoffen ist, wenn die ganze Welt zu Hause ist, wenn wir unglaublich viel Vielfalt und Offenheit erleben wollen in einer deutschen Stadt, dann gibt es nur eine Wahl. Das ist Frankfurt am Main. Nicht umsonst sagt man, die meisten Menschen weinen zweimal, wenn sie an Frankfurt denken. Nämlich einmal, wenn sie kommen, weil es doch den einen oder anderen Berührungspunkt gibt, wo man kritisch drauf schaut, aber die meisten Menschen weinen dann auch, wenn sie Frankfurt wieder verlassen, weil es doch so schön ist. Mit dem reichhaltigen Kulturleben und bin ja bekanntermaßen ein bisschen auch ein Kaffeefetischist mit zwei wunderbaren Röstereien vor Ort, die auch inzwischen feste Lieferanten hier im Deutschen Bundestag sind. Ist einfach schön da und ich kann es nur empfehlen, mehrfach zu kommen.
Jetzt haben Sie gerade von Kaffee gesprochen, aber es gibt ja auch den berühmten Applevoy, oder? Wollen Sie lieber Applevoy aus Frankfurt oder dann doch ein Espresso aus der Hauptstadt?
Das kommt immer auf den Anlass an. Im Sommer ist ein gespritzter Äppler was ganz Wunderbares. Da gehört er auch hin. Und frühmorgens Kaffee, sonst ist die Arbeitsfähigkeit nicht gegeben.
Ja, der gute Kaffee darf nicht fehlen. Vor allem, wenn man eine lange Nacht hinter sich hat. Wissen Sie denn noch, wo Sie waren, was Sie getan haben am Abend des Ampelaus?
Das weiß ich sehr genau. Fange mal so an, der ganze Tag war etwas von Surrealität geprägt. Wir haben am gleichen Tag im Haushaltsausschuss sehr intensiv am Haushalt 2025 verhandelt. Ich habe zum Beispiel an dem Tag intensiv mit Marco Buschmann über den Haushalt des Justizministeriums und mit Nancy Faeser über den des Innenministeriums verhandelt. Dann bin ich zurück ins Büro nach dem Ende des Haushaltsausschusses und dann verdichtete es sich schon, es könnte noch irgendwas passieren an dem Abend. Ich saß also im Büro, als über die internen Kanäle kam und über die Ticker: Der Bundeskanzler hat den Bundesfinanzminister entlassen und dann kam direkt der Hinweis, bitte im Fraktionssaal einfinden. Wir sprechen gleich mal darüber und jetzt was das bedeutet.
Ja, ganz ehrlich aus dem Bauch heraus, was haben Sie dabei empfunden nach dieser Nachricht?
Ich bin ja ein realistischer Mensch und es hatte sich ja viel angedeutet. Ich war an diesem Abend nicht mehr überrascht, dass etwas passiert, was vorher nicht klar prognostizierbar war, wie genau passiert das jetzt eigentlich. Mein klares erstes Empfinden war, in der Art und Weise, auch wie er es öffentlich dargestellt hat, der Bundeskanzler hat an dem Abend völlig die Kontrolle verloren über sich, über die Bundesregierung. Er hat ein Angebot, das auf dem Tisch lag, geordnet diese Koalition zu beenden, ausgeschlagen und hat den Finanzminister entlassen und damit die Koalition beendet. Das meine ich mit Kontrollverlust.
Darf ich mal fragen, wie wäre es denn geordnet gegangen aus Sicht der FDP? Weil das ist ja klingt spannend, habe ich noch gar nicht so wahrgenommen.
Geordnet hätte bedeutet, dass man den Nachtragshaushalt für das Jahr 2024, der lange in der Diskussion gab, weil es verschiedene Änderungen gegeben hat, der wäre möglich gewesen zu einen, auch aus FDP-Sicht, weil auch viele technische Fragen damit verbunden gewesen wäre. Und mit dem abgeschlossenen Nachtragshaushalt für 2024 sozusagen eine geordnete Haushaltssituation hergestellt hätte und auf der Grundlage gemeinsam entschieden hätte, wir beenden die Zusammenarbeit, wir beenden die Koalition. Technisch wäre das Gleiche im Grunde dann abgelaufen wie jetzt. Vertrauensfrage wäre gestellt worden. Alle zu diesem Zeitpunkt noch existierenden Koalitionsfraktionen hätten sich enthalten und dann hätte der Bundespräsident Neuwahlen ausgerufen. So kommt es jetzt zu ungeordneten Haushaltsverhältnissen insbesondere und zu einer öffentlichen Diskussion, die sich um sehr viele Fragen dreht, die ich total unspannend finde und zu wenig um die Frage, wie geht's eigentlich mit Deutschland weiter? Und auf diese Frage hätte man sich konzentrieren müssen.
Da kommen wir dann direkt eigentlich schon zur nächsten Frage. Glauben Sie denn, dass das eher gut für Deutschland war oder schlecht, dieses frühzeitige Koalitionsende?
Aus meiner Sicht war es notwendig. diese Koalition zu beenden. Es hat sich immer deutlicher gezeigt in den Wochen und Monaten davor, dass es nicht mehr möglich war, hier gemeinsam einen Weg noch bis zur nächsten Bundestagswahl zu finden. Man war sich im Kern ja schon in der Analyse uneins, warum ist Deutschland in dieser schwierigen, vor allem wirtschaftlich schwierigen Situation. Schon darüber gab es keine Einigung. Dementsprechend gab es auch keine Einigkeit darüber, was der richtige Weg ist, um genau an dieser Stelle die richtigen Stellschrauben zu drehen. Man kann es an einer Sache sehr deutlich festmachen. Es gab ja im Sommer eine Verabredung im Kabinett über einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr und über größere Maßnahmen zu einer Wirtschaftswende, zu einer Wirtschaftsinitiative. Es sind ja insgesamt 49 Maßnahmen verabredet worden. Von diesen Maßnahmen sind im Endeffekt noch nicht einmal 20 im Laufe des Herbstes umgesetzt worden. Damit war klar, wenn die weiteren Maßnahmen nicht kommen, hat der Haushaltsentwurf für 2025 überhaupt gar keine Grundlage, weil das aneinander gekoppelt war. Und deswegen war klar, das konnte so nicht weitergehen. Das konnte so nicht weitergehen. Und da war die einzige Konsequenz zu sagen, wenn das nicht klappt, dann muss diese Koalition ein Ende finden. So hat sie ein Ende gefunden, in einer sehr unrühmlichen Art und Weise. Wir hätten das geordnete Ende bevorzugt, aber das Ende war notwendig.
Und wo Sie gerade vom Weitergang reden, was glauben Sie denn, wie geht's denn nun weiter für Familien, die in ihre eigenen vier Wände kommen wollen? Was sind denn da jetzt für Maßnahmen notwendig?
Ja, entscheidend wird natürlich sein, wie man eine stabile Mehrheit hinbekommt in der nächsten Wahlperiode. Und das wird notwendig sein. Wir brauchen eine stabile und handlungsfähige Regierung. Und die muss sich an Realitäten orientieren. Und eine Realität haben Sie ja gerade genannt. Wie schaffen wir es, dass mehr Familien mit Kindern an Wohneigentum kommen können? Die Hürden sind gigantisch. Wir wissen alle um die exorbitanten Preise für Bau, für Erwerb, insbesondere in den Metropolen, aber auch weit darüber hinaus. Wir sind der festen Überzeugung, dass man das Thema umfassend angehen muss. Deswegen muss man mindestens mal folgende Dinge in Betracht ziehen. Wir müssen an die Baukosten ran. Wir brauchen also bei den Standards Veränderungen, Gebäudetyp E, nenne ich mal als ein Beispiel. Wir brauchen mehr Bauflächenausweisung. Viele, viele Kommunen machen viel zu wenig an der Stelle. Und dazu müssen wir die Kommunen auch motivieren. Deswegen ist zum Beispiel aus meiner Sicht erforderlich, dass wir uns die kommunalen Finanzen angucken müssen. Wenn eine Kommune heute eine Fläche zur Verfügung hat und überlegt, was macht sie mit dieser Fläche, wird sie sich in der Regel für ein Gewerbegebiet entscheiden. Warum? Gewerbegebiete bedeuten Gewerbesteuereinnahmen. Wohnflächenausweisung bedeutet teure Investitionen in Kindergärten und Schulen. Dann entscheidet ein Stadtkämmerer, der rein wirtschaftlich denkt, sich immer für das Gewerbegebiet. Das finden wir, darf nicht sein. Deswegen müssen wir über die kommunalen Steuerstrukturen reden. Das ist ein weiterer Punkt. Wir müssen dort, wo der Staat die Kosten beeinflusst, ich nehme das Beispiel Grunderwerbsteuer, dort mit den Kosten runter. Also wir wollen, dass der Ersterwerb Grunderwerbsteuer frei wird. Und wir wollen auch noch einen Schritt weitergehen. Wir sagen, bei selbstgenutzten Wohneigentum, also das, was ich kaufe, um selbst drin zu wohnen, keine Grunderwerbsteuer, Punkt. Und damit haben wir einen Dreiklang von Maßnahmen, die wir für geboten und erforderlich halten, damit wir endlich dort weiter vorankommen.
Herr Warnecke, haben Sie noch etwas hinzuzufügen?
Also erstmal muss ich sagen, das klingt sehr gut. Da kann man nur hoffen, dass Sie in die nächste Regierung wieder eintreten können und das auch umsetzen können. Was mich natürlich im Detail interessieren würde, der Gebäudetyp E, absolut das richtige Signal in die richtige Richtung. Vermutlich für den Verbraucher noch etwas zu komplex, weil man sich ja mit seinem Gegenüber, dem Bauunternehmer, verständigen muss, worauf man verzichtet. Das heißt, die spannende Frage, auch aus Sicht von Haus und Grund, ist, können wir noch einen Schritt weiter gehen und gucken, dass wir die DIN-Normen nochmal, ich sag mal, so in die Anwendung bringen, dass zwar alles, was sicherheitsrelevant ist, gilt, aber überall dort, wo sie Luxusvorgaben machen, die DIN-Normen, dass man das rausziehen kann. Wir haben so als Paradebeispiel 8 Steckdosen in einem Kinderzimmer mit 12 Quadratmeter als Mindestanforderung nach der Elektro-DIN. Das ist einfach eine unglaublich hohe Zahl. Also ich gönn's den Kindern, aber macht Bauen natürlich teurer und das kann man jetzt durchs ganze Haus gehen. Das heißt, aus unserer Sicht ist dieser Gebäudetyp eh ein sehr guter Einstieg. Wäre natürlich optimal, wenn man da noch ein bisschen weiter nachdrehen könnte. Also die Frage. Das zweite ist, wir hören natürlich auch schon immer so ein bisschen in die Länder rein, diesen Vorschlag, den wir auch absolut teilen, zu sagen, erste selbstgenutzte Immobilie, grunderwerbsteuerfrei. Da bereiten sich die Landesfinanzminister ja schon vor und sagen, oh, das können wir gar nicht, brauchen wir so viel Beamte, das können wir gar nicht ausrechnen, ist alles so schwierig. Wollen wir nicht noch einen Schritt weiter gehen und für die Zukunft einfach sagen, der Bund nimmt den Ländern die Hoheit wieder über die Festsetzung der Höhe der Grunderwerbsteuer fest und macht es selbst sauber bei 2%, dann haben wir keinen, ich sag mal, Mehraufwand in der Verwaltung und allgemein gehen die Sätze runter. Also das mal so als zwei Anregungen. Wäre das auch noch mit drin? Und da habe ich so auch noch eine Frage, machen wir gleich zu Ihrem Wahlprogramm an der Stelle.
Wir wollen ja heute...
Achso, nee, erstmal, ich finde, darf man antworten?
Ja, natürlich. Ja, gut. Wir haben heute alle Zeit der Welt, wollte ich sagen.
Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an mit Normungsthemen. Es steht ja insgesamt im Kontext mit der Frage, wie viel Bürokratie, Verwaltung wollen wir uns leisten in diesem Land, die ja faktisch immer wieder eine Beschränkung bedeutet, vor allem jede Menge Zeit in Anspruch nimmt. Von daher bin ich da sehr, sehr offen dafür, auch im Bereich der Normung zu schauen, wie kann man dort in der Tat nicht bei Sicherheitsstandards, das steht aber völlig außer Frage, da kenne ich auch niemanden, der auch nur andeutungsweise darüber nachdenkt, aber bei Dingen, die eben im kleinteiligen Dinge sehr, 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 sehr teuer machen. Die Steckdosen finde ich ein tolles Beispiel, weil meine Erfahrung auch aus dem privaten Kontext ist immer die, egal wie viele Steckdosen man einbaut, am Ende stellt man beim drin Wohnen dann doch fest, irgendeine fehlt immer.
Oder an der falschen Stelle.
Oder sie ist an der falschen Stelle.
Deswegen
spricht immer viel dafür, gerade an dieser Stelle mehr Flexibilität zuzulassen. Das finde ich ein ganz, ganz, ganz tolles Beispiel, wie ich überhaupt beim Bauen und beim Planen für mehr Flexibilität bin. Wenn ich so in den Bebauungsplan reingucke mit den ganzen Randbedingungen, was dort Kommunen gerne so reinschreiben, bis hin zu wie viele Bäume, wie hoch müssen die sein, wie viele Sträucher, wie viel muss begrünt werden in der Fläche und wie genau geneigt werden darf das Dach überhaupt sein? Ich habe immer mal gelernt, ich bin ja Rechtsanwalt von Hause aus, dass das Bauplanungsrecht eigentlich nur einer groben Ordnung dient. Und wir sind aber von dieser groben Ordnung längst in eine unfassbar tiefe Detailplanung geraten, die so auch nicht sein muss. Also da finde ich, kann man auch bei vielen Dingen nochmal in dem Bereich machen. Was die steuerliche Frage anbelangt, finde ich den Vorschlag sehr spannend. Man muss, glaube ich, schon konstatieren aus heutiger Sicht, dass das Experiment, das alleine den Ländern zu überlassen, nicht restlos erfolgreich war und glücklich gemacht hat.
Viele
Länder nutzen, um das Kind beim Namen zu nennen, die Grunderwerbsteuer, weil da kann niemand weglaufen. Deswegen heißt es ja bekanntlich Immobilie, um ihre Landeshaushalte zu sanieren bis 6,5%. Und manche sind da noch nicht am Ende der Fahnenstange. Länder, die besser wirtschaften, da gehört, muss man neidvoll anerkennen, auch Bayern dazu, leider nicht Hessen, haben den alten Faktor beibehalten und ermöglichen damit natürlich auch mehr Rechtsverkehr in dem Bereich. Übrigens auch eine ganz, ganz spannende Frage. Wenn ich mehr Rechtsverkehr habe, habe ich natürlich auch mehr Flexibilität beim Wohnraum. Aber zum Thema Wohnraum kommen wir vielleicht gleich nochmal etwas intensiver. Grundsätzlich bin ich da schon offen für, dass die Länder da Freiheit haben, aber die Länder müssen ihre Freiheit dann natürlich auch sinnvoll nutzen an dieser Stelle. Man kann jetzt natürlich auch nochmal in die Grundsatzdiskussion einsteigen, warum ist überhaupt ein reiner privater Erwerbsvorgang, an dem sich nichts verändert und bei dem auch keine staatliche Leistung stattfindet, höchstens eine halbstaatliche, nämlich der Notar, der es umtragen muss, der aber dafür überhaupt sowieso ja vergütet wird, ob man das überhaupt besteuern muss. Aber die Frage werden wir sicherlich in der momentanen Haushaltslage nicht bis zum Ende diskutieren können, weil ein bisschen Geld wird man brauchen. Aber das Thema finde ich interessant, da beschäftigen wir uns sicherlich nochmal damit.
Ich Sie gerne, dass Sie die Frage trotzdem ventilieren, weil wir sind ja, glaube ich, fast bei einer Billion Euro Steuereinnahmen. Also so rein aus Bürgersicht würde ich jetzt mal sagen, ist genug und da könnte man das jetzt ventilieren.
Der Staat hat auch kein Einnahmenproblem, er hat ein Strukturproblem bei den Ausgaben und ein sehr großes, ja.
Eine klitzekleine Frage noch zu dem Themenbereich in Ihrem Wahlprogramm, das in diesen Sekunden vom Bundesvorstand verabschiedet werden soll. Ist auch die Idee drin zu sagen, um Bauen zu beschleunigen, gelten Baugenehmigungen ab einer gewissen Zeit als erteilt, wenn die Behörde einfach nichts macht. Jetzt für mich die spannende Frage. Wie viel Zeit würden Sie der Behörde denn einräumen wollen? 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, 2 Jahre, bis dann diese Untätigkeit vorliegt? Denn das ist ja ein ganz entscheidendes Element in der Tat.
Ja, das ist ein wichtiges Element. Man muss das ein Stück weit daran orientieren, um welche Art von Bauvorhaben geht es. Also in Bereichen, in denen man ja so ohnehin viel mit Standards unterwegs ist. Also ob das, sagen wir, das klassische Reihenhaus ist, aber da gibt's ja auch schon Erleichterungsmöglichkeiten. Ob es ein normales Einfamilienhaus ist, ob es normaler Geschosswohnungsbau ist, da glaube ich, ist in Richtung 3 Monate Denken schon ein ganz guter Ansatzpunkt und zu überlegen, ob das nicht gangbar ist. Natürlich werden dann Behörden vor Ort erstmal knirschen, um Himmels Willen, wie soll ich das in 3 Monaten schaffen? Was aber dann wiederum die Frage aufwirft, wo setze ich Ressourcenschwerpunkte in den kommunalen Verwaltungen? Es gibt ein hohes wirtschaftliches Interesse daran, finde ich, also muss es zumindest geben, an Bautätigkeit. Also muss ich doch auch von der öffentlichen Seite her alles Interesse daran haben, dass sobald ein Bauantrag, ob es für ein Wohngebäude ist, ob es für eine Gewerbegebäude ist, ob es für ein Industriegebäude ist, sofort mich draufzustürzen in der Verwaltung und so schnell wie möglich den Genehmigungsprozess durchlaufen zu lassen, weil am Ende des Tages wird dann gebaut. Damit habe ich wirtschaftliche Betätigung oder bei einer neuen Fabrik, um das mal zu sagen, dann produziert die und da werden auch entsprechend Steuern bezahlt. Von daher ist es hohe Interesse aller Beteiligten, dass möglichst schnell genehmigt wird. Also sollten wir da ambitioniert rangehen und nicht so zurückhaltend sein.
Finde ich toll, wenn ich das kurz sagen darf, nicht nur die 3 Monate, sondern dass Sie sich auch getraut haben, dieses bei Ihrem ehemaligen Koalitionspartner so wenig beliebte Wort Einfamilienhaus in den Mund zu nehmen. Das hören wir sehr gerne bei Haus und Grund.
Und wir wollen uns ja heute auch noch einmal mit dem Mietrecht beschäftigen. Mhm. Denn Haus und Grund Deutschland vertritt ja neben privaten Eigentümern auch Kleinvermieter, also Eigentümer, die im Schnitt so 2 bis 5 Wohneinheiten vermieten. Und was mich jetzt interessieren würde, es gibt ja die sogenannte Kappungsgrenze für Modernisierungsmieterhöhungen, die festlegt, um wie viel die Miete nach einer Modernisierung maximal steigen darf. Das klingt jetzt für mich erstmal ganz sinnvoll, aber Herr Warnecke, was bereitet Ihnen da als privater Kleinvermieter Kopfzerbrechen?
Ja, ist in der Tat eine Norm, die, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr zentral sein wird, weil wir ja die energetische Modernisierung des Gebäudebestandes voranbekommen müssen. Vielleicht für diejenigen, die jetzt sagen, muss doch nicht unbedingt unser Ziel sein, wenn man mal davon ausgeht, dass fossile Energie endlich ist, wird es früher oder später zu einer Herausforderung werden. Deswegen muss die Norm so gestaltet sein, dass alle damit klarkommen, eben auch private Eigentümer. Das ist bei diesem 559 BGB schon nur sehr eingeschränkt der Fall. Und jetzt ist eben diese Kappungsgrenze da noch drin, die ja tatsächlich in Euro-Beträgen definiert ist. Und seitdem sie reingeschrieben wurde in das Gesetz, hatten wir diese extreme Kostenexplosion, nicht nur bei den Baukosten, auch bei den Instandhaltungskosten, das liegt dann irgendwo dazwischen bei einer Modernisierung, die für manche Produktklassen bei 100% liegt. Und das ist ja nur wenige Jahre alt, sodass man also objektiv sagen kann, mit den Rahmenbedingungen, die damals noch als gerade für so einen Vermieter tragbar galten, sind wir jetzt völlig raus. Ein privater Vermieter oder Eigentümer kann die Modernisierung nicht finanzieren oder zumindest nicht mal ansatzweise finanzieren über eine Mieterhöhung. Und da muss das Geld ja letztlich herkommen. Denn ohne die Miete kann man die Kosten nicht aufwenden, sonst wäre es ein reines Zuschussgeschäft. Und so sehr unsere privaten Eigentümer an Immobilien hängen, zu sagen, ich stecke da immer mehr von meinem Geld rein, das ich mir in meinem normalen Job verdient habe, also das macht da nun auch keiner und würde Private vom Markt drängen. Insofern ist es sehr spannend zu erfahren, wie die FDP mit dieser Norm in der nächsten Legislaturperiode umgehen würde.
Ich glaube, uns alle ist klar, dass wir im gesamten Land, insbesondere in den größeren Städten, Wohnungen brauchen, neue Wohnungen brauchen. Deswegen muss ich jede rechtliche Veränderung, zum Beispiel eben bei Fragen der Miethöhen, immer unter dem Blickwinkel betrachtet, sind sie geeignet, auch neuen Bau, neue Investitionen zu unterstützen und zu fördern. Ich bin bei Ihnen, dass die Ausgestaltung der aktuellen Regeln sehr, sehr fraglich ist, ob das an dieser Stelle gelingt. Ich glaube, man kann es auch sehr viel klarer beantworten. Im Augenblick ist es so, dass der gefundene Kompromiss, der unter Schmerzen gefundene Kompromiss mit den extremen Steigerungen faktisch dazu führt, dass es wirtschaftlich sich nicht rechnet. Sodass man einen Weg im Miteinander finden muss, denn es gibt ja faktisch nur 3 Quellen, wie das bedient und bezahlt werden kann. Entweder gibt es öffentliche Zuschüsse, die Vermieterinnen, Mieter, also die Eigentümer der Gebäude, muss man ja auch immer mal betonen. Wir reden ja über Eigentumsrechte auch an dieser Stelle. Manchmal hat man den Eindruck, es sei eine große, in mancher politischen Diskussion, es sei geradezu ein Akt der Gnade, dass man Eigentümern auch noch Miete zahlt. Manchmal klingt's ja etwas absurd. Also das sozusagen da gibt es eine potenzielle Quelle von Kapital oder eben die angesprochenen Mieterinnen und Mieter. Und das muss in ein vernünftiges Verhältnis austariert werden, dass es am Ende eben dazu führt, dass wir hinreichend Wohnraum haben. der auch am Ende so ausgestaltet ist, wir haben über Baunormen und Ähnliches gesprochen, dass er auch am Ende bezahlbar ist. Und da muss man eben klug drauf schauen. Und was sicherlich nicht funktioniert, ist, den Rahmen so eng zu setzen, dass Eigentümer nicht in ihre Immobilie investieren, damit im Grunde ja mittel- und langfristig den Kostenturbo zünden für die Mieterinnen und Mieter. Denn wenn, sag mal, Energiepreise weiter in die Höhe gehen, je schlechter eine Immobilie gedämmt ist zum Beispiel, steigen die Nebenkosten in die Höhe. Das ist in niemandes Interesse. Also braucht man dort einen Weg, der das Ganze auskömmlich für alle Beteiligten macht. Und ansonsten gilt bauen, bauen, bauen. Sonst funktioniert das nicht.
Da wären wir vielleicht auch schon glatt beim nächsten Thema, die allbekannte Mietpreisbremse. Mhm. Diese wurde ja vor kurzem erst verlängert, aber eine Mehrheit im Bundestag wird sie in der Kürze der Zeit jetzt nicht mehr finden. Das heißt, die neue Bundesregierung hat diese Thematik auf jeden Fall nach der Wahl auf dem Tisch liegen. Wie steht denn die FDP dazu, Herr Lieb?
Es hat ja, solange die Koalition noch existierte, lange Beratungen darüber gegeben. Es stand dazu ja auch was im Koalitionsvertrag. Es gab jetzt einen Kompromiss, der bedeutet hätte, dass die Mietbremse um 3 Jahre verlängert worden wäre, aber unter Bedingungen. Die Bedingungen stehen, warum sage ich das? Weil die Bedingung im Grunde das Entscheidende war. Es muss ja am Ende darum gehen, dass mehr Wohnraum entsteht. Das ist die entscheidende Frage. Das Ganze muss man ja auch im Licht sehen von Verfassungsgerichtsrechtsprechung, die auch nochmal sehr deutlich betont, dass wir hier über Eigentumsrechte reden und über die Beschränkung von Eigentumsrechten, und die müssen eben auch gerechtfertigt werden, auch verfassungsrechtlich. Der Kompromiss war dementsprechend so ausgestaltet, dass das, jedenfalls wurde das so aus dem Justizministerium auch berichtet, auch verfassungsrechtlich einigermaßen noch tragfähig gewesen wäre. Ich sage aber ganz deutlich, dass für die FDP alleine das alles andere als ein Herzensprojekt war, Teil eines Kompromisses gewesen, sondern im Gegenteil, aus dem einzigen Land, nämlich Schleswig-Holstein, wo ja das nicht angewandt worden ist, beziehungsweise es ausgelaufen ist, wissen wir ja, dass es eben nicht dazu geführt hat, dass die Mietpreise explodiert wären, sondern im Gegenteil, Schleswig-Holstein hat ja sogar eine unterdurchschnittliche Entwicklung gehabt. Da könnte man mal so, wenn einem Fakten wichtig ist, auch mal drauf gucken und überlegen, ob das vielleicht dann doch nicht das richtige Instrument war.
Sie empfehlen jetzt grüne Politik aus Schleswig-Holstein für ganz Deutschland sozusagen.
Wenn Grüne in landespolitischer Verantwortung kluge Entscheidungen treffen, bin ich der Letzte, der das nicht loben würde. Ich empfehle dann dementsprechend den Grünen auch in Berlin, sich dem anzuschließen. Leider ist jetzt genau das Gegenteil passiert.
In der Tat.
Das verbliebene Kabinett hat einen hochinteressanten Beschluss gefasst, die Mietpreisbremse zu verlängern, und zwar ohne Bedingungen. Ohne jede Bedingung, sondern einfach so zu verlängern, und nicht nur das, sondern auch die zeitliche Beschränkung, für welche Wohnung gilt das, auch noch erweitert um 5 Jahre, was aus meiner Sicht einen doppelt nachteiligen Effekt hat. Und das, was auch übrigens sozusagen eine Woche später das Kabinett auch noch beschlossen hat, die rechtlichen Hürden noch viel höher macht und damit die Motivation noch geringer macht, überhaupt in Wohnraum zu investieren. Ich sage ganz klar, damit die Antwort nicht offen bleibt, wir sind nicht für eine Verlängerung. Aus unserer Sicht kann das Ende 2025 auslaufen. Es hat sich als Instrument nicht bewährt. Und die Kommunen haben nicht das gemacht, was sie hätten machen sollen, schon nach der ursprünglichen Idee, sich auf die Reise gemacht, mehr Wohnraum zu ermöglichen. Insofern hat sich das als Instrument aus unserer Sicht nicht bewährt und sollte einfach abgeschafft werden und auslaufen.
Gibt es einen potenziellen Koalitionspartner, der das mit Ihnen umsetzt? Oder würden Sie sagen, mit allen, denen wir sprechen können, die werden uns da wieder in eine Ecke der Verlängerung trennen? Und haben Sie noch Hoffnung bei einer der anderen Parteien?
Die einzige andere Partei und Fraktion, bei der ich da noch Hoffnung habe, ist die Unionsfraktion, von der ich aber durchaus Widersprüchliches höre. Während die Kollegen hier in Berlin ganz klar die gleiche Meinung vertreten, wie wir das auch FDP-seitig vertreten, dass das nicht das richtige Instrument ist, höre ich von Landespolitikern, gerade auch aus der CDU, dass man da durchaus eine gewisse Offenheit für hat. Da bin ich gespannt. Da sage ich auch ganz klar, da muss sich auch die Union positionieren und klar sagen, möchte sie da lang oder will sie gar nichts sagen. Wir sind jedenfalls klar an dieser Stelle zu sagen, das muss auslaufen. Und ich sage sehr bewusst an dieser Stelle, dass ich da insbesondere auch die sogenannten Kleinvermieterinnen und Vermieter, die mit wenigen Wohnungen einstellige Anzahl oder sogar eine Einzelwohnung vermieten, weil, ich sage das ganz bewusst, als ein großer Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Ich möchte nicht, dass sich breite Teile der Eigentümerschaft dann irgendwann entschließen zu sagen, es rechnet sich für mich nicht mehr, ich verkaufe das einfach an Größere. Ich halte das nicht für eine kluge Idee, in einer Marktwirtschaft Rahmenbedingungen so zu setzen, dass es am Ende nur 4, 6, 8, wie viele es auch immer sein werden, große Spieler am Markt gibt und alle Kleinen vom Markt gedrängt werden, weil sie sich unter den Rahmenbedingungen eben es nicht mehr leisten können, Wohnraum zu vermieten. Das finde ich ein total falsches Konzept, gerade weil auch in dem Bereich der kleineren Vermietungsanzahlen ja doch erfahrungsgemäß die Bestandsdauer, das Verhältnis miteinander ein ganz, ganz anderes und viel persönlicheres ist. Und ich finde, das sollte man auch als Stärke dieser Gesellschaft begreifen, als Stärke des Miteinanders. Und da sollte man sehr genau drauf gucken bei Gesetzgebung, dass man das nicht gefährdet.
Das nenne ich mal einen Standpunkt.
Den wir sehr gerne hören.
Ja, aber es gibt noch einen letzten Punkt, der mir auch persönlich am Herzen liegt, mir als gebürtiger Berlinerin. Wir sind ja hier gerade auch in Berlin und hier, sowie in einigen anderen großen Städten, unter anderem auch Frankfurt am Main, gibt es sogenannte Milieuschutzgebiete. Die Bewertung ist hier aber unterschiedlich. Die einen sagen Fluch und die anderen finden, es ist schon ein Segen. Was können Sie uns denn dazu erzählen, Herr Warnecke? Wie stehen Sie dazu?
Gut gemeint ist häufig das Gegenteil von gut gemacht. Und dazu gehören aus unserer Sicht die Sanierungsgebiete, die sich mittlerweile wie Mehltau eigentlich auf die Stadtquartiere gelegt haben, wo man ursprünglich gesagt hat, hier schützen wir mal die Bevölkerung. Wir hatten hier auch in Berlin diesen ja eher traurigen Fall, dass diejenigen, die geschützt werden sollten, jetzt unter diesen Sanierungsgebieten leiden. Da war ein Beispiel, kein Einbau von Fahrstühlen. Das haben vor 20 Jahren alle, die in dem Haus wohnten, begrüßt und haben gesagt, wunderbar, dann gehen die Mieten nicht in die Luft. Jetzt sind aber alle, die in dem Haus wohnen, 20 Jahre älter und kriegen die Lebensmittel nicht mehr in ihre Wohnung und stellen selber fest, wäre ja schön, einen Fahrstuhl zu haben. Kriegen den aber nicht, weil es eben Milieuschutzgebiet ist. Und da sieht man, glaube ich, an dem Beispiel so ein bisschen, das, was heute in diesem einen Moment eine ganz tolle Lösung zu sein scheint und deswegen Milieuschutz ist, ist vielleicht gerade mal 20 Jahre später, und das ist ja nicht so viel, das Gegenteil dessen. Und deswegen sehen wir die insgesamt sehr, sehr kritisch, vor allen Dingen die zahlreichen Verbote, die da mittlerweile dran hängen, und würden uns an der Stelle auch wünschen, dass man sagt, wir müssen das ein Stückchen weit mehr den Menschen und den Realitäten überlassen. Also die pragmatische Forderung ist einfach völlig abschaffen. Dann haben die Kommunen auch reichlich Personal frei, dass sie für andere Dinge, Sie hatten ja schon Beispiele erwähnt, die Baugenehmigung einsetzen könnten. Und dann müssen die sich nicht dauernd überlegen, ob ein neuer Toilettendeckel eingebaut werden darf oder nicht. Also vielleicht eine Chance, um mal Tabula Rasa zu machen.
Herr Lieb, was meinen Sie dazu? Ihnen liegt die ganze Zeit was auf den Lippen.
Genau, ich will den Begriff nochmal wiederholen. Ich sage auch gleich, warum. Milieuschutzsatzung. Ich habe eingangs gesagt, was so großartig ist an Frankfurt. Und ich finde auch an Berlin. Frankfurt und Berlin sind nämlich in mancherlei Hinsicht durchaus vergleichbar, was vielleicht im ersten Moment etwas komisch rüberkommt. Frankfurt und Berlin zeichnen sich dadurch aus, dass man sehr offen mit Menschen umgeht, die neu in die Städte kommen. Das finde ich ganz faszinierend. Das kenne ich aus anderen großen deutschen Städten eben nicht in dem Maße. Und ein Begriff Milieuschutz im Vergleich zu einer weltoffenen Stadt, da passt irgendwas schon mal ganz grundsätzlich nicht. Ich stelle also bestimmte Dinge, bestimmte Art und Weise gewachsener Strukturen, stelle ich quasi unter Artenschutz, tue aber auf der anderen Seite so, als sei ich die Weltoffenheit in Person. Passt schon etwas, mentalitätsmäßig ist das schon ein zutiefst innerer Widerspruch. Dazu kommt, dass es doch fundamental die falsche Richtung ist, wenn man meint, bestimmte Dinge lösen zu können über Nichtveränderung. Die Welt verändert sich rasend schnell um uns herum. Technische Entwicklung, gerade eben auch im Gebäudebereich. Ich halte komplett neue Technologien, neue Entwicklungen oder den angesprochenen Fahrstuhl, wenn sich eben Lebensumstände verändern, halte ich da raus, weil ich glaube, ich kann eine gute alte Zeit, so fühlt es sich ja manchmal an, festnageln an einen Punkt X. Also sozusagen, ja, ein bisschen Disneyland im Wohnraum. Ja, ich halte irgendwie einen Zustand fest. Das kann nicht sein. Das ist total lebensfremd. Es führt am Ende dazu, dass ich so bestimmte Wohlfühlecken, für bestimmte Klientel einen Bestandsschutz schaffe. Und alle anderen haben ja letzten Endes dann überhaupt gar keine Chance, sozusagen dahin zu ziehen. Also man kann will das gar nicht an konkreten Gebieten festmachen, aber in Frankfurt fielen mir da schon auch Beispiele ein, welche Ecken da besonders im Mittelpunkt stehen. Nein, auch hier gilt, also mehr Freiheit, mehr Offenheit halte ich für hilfreich, auch Veränderungen zulassen. Niemand erwartet ja, dass Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, jetzt abgerissen und neu gebaut werden. Darum geht es ja gar nicht. Aber dieses Engmaschige, dieses Kleinteilige verhindert eben Veränderung, verhindert eben damit Schaffung von Wohnraum. Es geht ja schon mit so ganz banalen Dingen los. Darf ich ein Dachgeschoss ausbauen? Darf ich eben ganz oft nicht in einem Milieuschutzgebiet? Also geht schon mal, je nach Größe des Gebäudes, sind 1, 2, 4 Wohnungen gar nicht möglich, neu zu errichten. Als ein Beispiel. Kann ich sie seniorengerecht machen? Kann ich sie barrierefrei machen? Auch diese Dinge hindern sich dann oft. Klar gibt es dann Ausnahmeregeln, aber die sind dann oft bürokratisch so komplex und eher auf Verhinderung angelegt, dass man das, wie ich finde, sehr, sehr grundsätzlich in Frage stellen soll. Ich kann für meine Partei da, glaube ich, sehr offen drüber reden. Überall dort, wo wir in kommunalpolitischer Verantwortung auch sind, sind wir bereit, alle diese Gebiete in Frage zu stellen und zu überlegen, wie kann man anders die Herausforderung vor Ort bewältigen, um eben Wohnraum zu vernünftigen Preisen auch für die breite Mittelschicht der Städte erzeugen. Denn das ist ja das große Problem, dass wir in vielen Bereichen, gerade urbaner Milieus, wenn ich den Begriff Milieu an dieser Stelle gebrauche, haben, dass sich Verdienerinnen und Verdiener in der Mittelschicht ganz, ganz oft einfach nur noch in den Outskirts, in ländlichen Räumen dann Wohnungen leisten können, dann entweder auf den ÖPNV oder, weil der oft unzureichend ausgebaut ist, aufs Auto angewiesen ist. Und dann wundert man sich hinterher, dass es morgens Stau gibt. Vielleicht muss man Dinge einfach mal insgesamt viel ganzheitlicher denken, als wir das manchmal neigen zu tun in der Politik.
Das hat sich doch jetzt wie ein perfektes Schlusswort angehört, Herr Lieb. Wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie Gast bei uns waren, und wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute und viel Erfolg bei den anstehenden Wahlen, Herr Lieb. Herr Warnecke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
So ist es.
Ihnen auch
vielen
einen schönen
Dank
Tag.
Und viel Erfolg, Herr Lieb. Alles Gute. Auf, dass wir uns im März wiedersehen.
Ich danke Ihnen. Danke für das angenehme Gespräch und auch alles Gute für Sie. Bis dann.
Dankeschön. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch kurz dranbleiben, weil falls Sie noch Fragen oder Anregungen zu einer unserer Folgen haben, dann schreiben Sie uns das doch gern in die Kommentare und wir leiten diese dann auch gern weiter. Ansonsten gibt es wie immer weitere Infos auch noch in den Shownotes und vergessen Sie nicht, die Glocke zum Abonnieren zu klicken, um keine neue Folge mehr von Wohnen in Deutschland zu verpassen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.